Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. An einem Tag, an dem das Nest eigentlich voll sein sollte, aber so völlig leer daherkommt, denn das war wahrlich keine Glanzleistung gegen die Wölfe gestern. Die vierte Niederlage am Stück für Werder gegen eine Mannschaft, die zunächst beherrschbar schien. Wolfsburg vor der Partie 11 Mal in Folge nicht gewonnen. Gestern mit neuem Trainer, Ralf Hasenhüttl am Musterdeich. Ja, und Werder ohne 6 Stammspieler, das allein war allerdings nicht der Grund für das 0:2. Deshalb gehen wir mal auf Leistungssuche mit meinem Kollegen, der sich den Eiertanz gestern für die Deichstube im Weserstadion angeschaut hat. Malte Bürger. Moin erstmal, Malte, und frohe Ostern.
Ja, genau. Frohe Ostern, ein fröhliches Moin in die Runde. Aber ja, wie du schon sagst, ob es wirklich so fröhlich ist, das sei dahingestellt. Das, was Werder da am Samstag gezeigt hat, das war einmal mehr nicht sonderlich ansehnlich. Und nicht nur ich habe auf der Bühne häufiger Eieieiei gedacht. Also insofern arbeiten wir das Ganze mal auf, aber es ist halt wirklich nicht angenehm im Moment.
Eieieiei ist ein total schönes Wording in dem Kontext, muss ich schon sagen. Ja, ich habe mir das Aufwachen heute irgendwie auch anders vorgestellt. Also erstmal scheint die Sonne nicht, damit hatte ich gerechnet. Und dann hatte ich die Hoffnung, dass zumindest 3 oder wenigstens 1 Punkt auf dem Werder-Konto ist. Das war nichts. Es fehlte der Wille und der Biss, hat uns Sebi geschrieben. Ich finde, damit fasst du, Sebi, die Partie sehr gut zusammen. Und wenn wir uns das mal anschauen in der Mixzone, Malte, muss man ja sagen, die Mannschaft und Ole Werner gestern extrem selbstkritisch. Also die haben mal klare Worte gefunden. Wie hast du die erlebt?
Ja, absolut. Da wurde endlich mal wirklich Tacheles geredet. Alarm geschlagen, kann man deutlich sagen. Miloš Veljković und Clemens Fritz haben noch relativ verhalten auf die Fehler hingewiesen. Ganz gänzlich anders haben das Marco Friedl und Ole Werner getan. Also vor allem Kapitän Marco Friedl. Das waren wirklich sehr, sehr angenehme, muss man auch mal sagen. Angenehm deutliche Worte. Der hat zwar jetzt 4 Wochen gefehlt, war wieder da. Hat auch sofort, wie ich finde, genau auf seinem Niveau gespielt. Und dann darfst du dir auch mal ein paar kritische Worte herausnehmen. Und wie er dann schon gesagt hat, dass das alles zu sehr hergeschenkt wird im Moment und ihm das generell stinkt und es ihn total nervt in der Mannschaft, dass das zu locker hingenommen wird und alle sagen, naja, es geht ja irgendwie nur darum, die Liga zu halten. Das zeigt schon deutlich, dass da irgendwas im Argen liegt, gerade was die Einstellung angeht. Und das ist, ja, finde ich wirklich sehr, sehr spannend, dass er da mal explizit drauf hinweist. Auch garniert noch mit den Worten, jedes Jahr um die goldene Ananas zu spielen, interessiert mich überhaupt nicht. Ich will auch irgendwann mal was erreichen. Er sagte zwar auch, dass jetzt nicht direkt in dieser Saison erwartet wurde, nach Europa zu kommen, ist auch klar, aber trotzdem, wenn du mal so eine halbwegige Chance hast, wie du ja vor einigen Wochen hattest, da oben dran zu bleiben, dann wurmt es ihn tierisch, dass das so einfach hergeschenkt wird. Und genau das ist echt das Problem. Das hat Ole Werner dann ja hinterher auch noch sehr, 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 sehr kritisch angemerkt. Hat gesagt, dass die Mannschaft viel zu inkonsequent spielt, viel zu fehlerhaft im Moment. Da werden schlampige Pässe gespielt, explizit natürlich vor dem 0:2 von Naby Keita, wo da dieser Fehlpass kommt, der das Tor erst ermöglicht. Und auch er sagt, wir haben in jedem Spiel im Moment, haben wir 5 Situationen drin, wo wir richtig schlecht, richtig fehlerhaft agieren und die fliegen uns gnadenlos um die Ohren. Und so ist es ja wirklich. Und dann hilft es auch irgendwie nichts, dass du jede Woche sagen kannst, naja, wir waren ja nah dran, also das hätten wir nicht verlieren müssen. Und also mit dieser Einstellung kommst du da irgendwie nicht durch. Und wie gesagt, ich finde es auch alarmierend, wenn Marco Friedl dann sagt, dass genau diese Einstellung in der Mannschaft anscheinend vorhanden ist, weil das klingt ja danach, als wäre Werder im Moment dieses sprichwörtliche Pferd, ja, wir springen halt nicht höher, als wir müssen. Nach oben geht nichts und nach unten, ja, sind wir im Moment erstmal safe, weil die unten ja alle auch so schlecht sind und da keiner erstmal im Moment hinten ranrückt und vielleicht, naja, wenn wir dann gefordert sind, dann liefern wir auch wieder. Wenn diese Einstellung da wirklich vorherrscht und das ist ja aus den Zeilen von Marco Friedl durchaus rauszuhören, also dann ist das mehr als bedenklich.
Ja, und also da rumort's ja richtig im Gebälk, muss man sagen, dass er das so transparent macht. Man könnte auch sagen, Friedl völlig ungebremst, ja, in Richtung Mikrofon. Das ist ja auch selten, dass so klare Worte gefunden werden, dass auch so Tacheles geredet wird in Richtung Mannschaftskollegen. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, ich denke auch. Und er darf das halt, also er als Kapitän musst du sowas natürlich auch sagen. Aber wir wissen auch, dass er in der vergangenen Saison das Problem hatte, dass er selber genügend sportliche Sorgen hatte. Die hat er jetzt abgehakt. Also er liefert jetzt konstant gute Leistungen, vernünftige Leistungen in der Abwehr ab. Und dann darfst du dir natürlich auch mal solche Sprüche herausnehmen an die Kollegen, weil die Kollegen dann nicht irgendwie argumentieren können, naja, aber du spielst ja selber nicht gut. Ich glaube, das hat gestern im Stadion jeder gesehen, dass Marco Friedl da hinten einer war, der da wieder viel Sicherheit reingebracht hat, Grätschen gesetzt hat, die der Mannschaft geholfen haben. Und der bringt halt diesen unbändigen Willen, wo man früher immer davon gesprochen hat, als er noch neu in Bremen war. Er hat dieses Bayern-Gehen, ne? Der will partout nicht verlieren, der ist unheimlich ehrgeizig. Eine Niederlage ist für ihn eine persönliche Beleidigung. Und diese Einstellung, die fordert er natürlich nicht nur von sich, sondern auch von allen anderen ein. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir da gestern einige Spieler auf dem Platz gesehen haben, wo man nicht das Gefühl hatte, dass die unbedingt diese Vehemenz an den Tag legen wollten. Und auch das sagte Ole Werner ja noch einmal. Jeder Spieler muss sich aktuell bewusst sein, dass die nächste Szene, in die er geht, vielleicht die spielentscheidende sein könnte, egal ob defensiv oder offensiv. Und so muss er diese Aktion angehen. Und ich glaube, das ist eben momentan nicht vorhanden. Da wird halt irgendwie eine Aktion gesetzt und dann gucken wir mal. Und im Moment geht es halt eher nach hinten los.
Ja, es ist sehr viel laissez-faire und das ärgert auch die Fans. Das habe ich gestern mitgezogen im Stadion und auch als ich die Stimmen eingefangen habe. Und das sieht man auch, wenn man hier in unseren Chat schaut. Ihr habt uns wieder eine Menge geschrieben, eure Sprachnachrichten geschickt. Das freut uns sehr. Das geht ja per WhatsApp an alle die vielleicht heute neu dabei sind, an die 0160982131 dreimal die 8 und die 4. Ja, und bevor wir zwei weiter ins Detail gehen, du hast ja schon ein paar Punkte genannt, Malte, holen wir uns noch einen Kollegen mit in den Nachspieldeich, der die Partie für uns taktisch auseinandernimmt. Das ist unser Deichstubenfreund Tobi Escher. Der ist auch heute für uns am Start und sagt uns, was er da gestern auf dem Feld gesehen hat.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Als Taktikanalyst würde ich natürlich gern behaupten, dass jedes Spiel immer taktisch geprägt ist. Ich versuche in jedem Spiel irgendwas zu finden. Aber auch ich muss manchmal gestehen, manche Spiele sind doch unter anderen Aspekten eher zu betrachten. So auch das Spiel Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg. Man muss ganz klar sagen, dass die Schiedsrichterentscheidung von Sascha Stegemann hier sehr stark den Ablauf des Spiels beeinflusst haben und dass man deswegen auch als Werder-Sicht so ein bisschen da in die Richtung schielen kann und behaupten kann, naja, bis zur roten Karte gegen Jung hat ja alles gut funktioniert. Trotzdem will ich nochmal versuchen, so ein, zwei taktische Fehler, die Werder auch im 11 gegen 11 gemacht hat, aufzuzeigen. Auch wenn das keine riesengroßen Fehler waren, haben sie doch dafür gesorgt, dass Werder vielleicht nicht die nötige Wucht entfaltet hat, um früh in Führung zu gehen. Gegen ein sehr stark auf Sicherheit bedachtes VfL Wolfsburg, das in einer Mischung aus 4-4-2 und 3-4-3 gespielt hat, wollte Werder über den Ballbesitz ins Spiel kommen. Das ist nicht verkehrt und wahrscheinlich auch die richtige Herangehensweise gewesen, doch es hat so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Dabei hat der VfL Wolfsburg gerade im Mittelfeldzentrum sehr große Räume gelassen. Doch die Bremer Doppel-6 aus Alvero und vor allen Dingen Leonardo Bittencourt ist weit nach hinten gefallen, sodass auch hier der Zehnerraum selten besetzt blieb. Werder wurde eigentlich fast immer gefährlich, wenn sie mal Wolte Male da gefunden haben oder Schmid. Doch insgesamt hat in der ersten Halbzeit die Risikobereitschaft gefehlt. Man hat sich so ein bisschen gedacht, ja, irgendwann kommen wir schon damit durch. Und diese fehlende Risikobereitschaft hat sich dann aber negativ ausgewirkt, als sie dann eben im 10 gegen 11 spielen mussten. Und da muss man dann auch Wolfsburg ein Kompliment machen in der zweiten Halbzeit. Sie haben das wirklich sehr clever runtergespielt, gegen das Bremer 4-3-2 immer wieder in die Breite gespielt, sodass Bremen gar keinen Zugriff bekommen hat. Am Ende muss Werder sich ein bisschen über die Schiedsrichterentscheidung ärgern, aber auch an die eigene Nase packen, denn momentan fehlt es einfach an Durchschlagskraft.
Ja, wie immer viel drin. Danke, Tobi Escher. Malte, die Durchschlagskraft hat gefehlt, die Risikobereitschaft. Da fragt man sich ja, vor was hat die Mannschaft denn Angst? Warum kriegen die Jungs einfach nicht mehr Leistung auf dem Platz? Du hast ja jetzt eben schon gesagt, das geht viel über die Einstellung, die nicht vorhandene. Es wird alles sehr locker genommen. Aber das Thema Risikobereitschaft würde ich gerne nochmal mit dir aufgreifen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass da eine große Angst ist da nicht wirklich vorhanden. Also es gibt ja keinen Spieler, der irgendwie Angst hat, Fehler zu machen. Das sieht man ja leider daran, dass so viele Fehler gemacht werden. Und das ist, glaube ich, das elementare Problem. Die Mannschaft hat keine Durchschlagskraft, weil sie nicht in der Lage ist, mit vernünftigen, sauberen, klaren Pässen ins letzte Drittel zu kommen. Das haben die Spieler, auch Miloš Veljković und Marco Friedl, gestern offen moniert und gesagt, das ist ein definitives Problem, was wir gerade haben. Und das siehst du ja auch. Also die Offensivspieler hängen da teilweise in der Luft, weil sie eben die Bälle nicht bekommen. Andererseits, wenn sie sich dann selber die Bälle abholen, sind sie auch nicht in der Lage, die nochmal gewinnbringend irgendwie an die Nebenleute weiterzubringen und so gefährliche Aktionen zu initiieren. Und wenn du diese Schwächen natürlich hast, naja, wie willst du dann gefährlich vors Tor kommen? Nichtsdestotrotz, es gab in der ersten halben Stunde ja ja, dicke Chancen. Also vor allem explizit die natürlich von Nick Woltemade genannt. Und da machen wir uns nichts vor. Das Ding, das muss halt einfach rein. Dann geht das in eine komplett andere Richtung. Klar, der gegnerische Keeper, der reagiert da gut. Aber wie Marco Friedl auch gesagt hat, es gibt andere Mannschaften, die nutzen solche Dinger eben. Und dann hast du ein komplett anderes Spiel. Dann hast du die Führung im Rücken. Vielleicht geht dann die Halbzeit komplett irgendwie anders zu Ende. Aber so sind das eben diese eklatanten Schwächen, die Werder momentan das Leben schwer machen.
Ja, aber da fragt man sich doch, also die Passgenauigkeit, die sicheren Pässe, das ist doch das kleine Einmaleins eines Fußballers. Also warum kriegen die das nicht übersetzt? Und perspektivisch mal geschaut, was brauchen die jetzt, um das abstellen zu können?
Also in meinen Augen ist es vor allem eine Konzentrationssache. Weil wenn du sie im Training siehst, dann können sie ja Pässe spielen, das sind ja Profifußballer, da sollte man es in der Tat erwarten können. Wenn da einer mal einen schlechten Tag hat, okay, aber dass dann 11 Leute irgendwie nicht in der Lage sind, da vernünftig die Pässe zu spielen, das ist was anderes. Oder es ist das viel eklatantere Problem, was du hast, dass der ein oder andere Spieler tatsächlich nicht in der Lage ist, diese technischen Voraussetzungen zu erfüllen, dann wäre der Kader falsch zusammengestellt. Das muss man dann natürlich auch mal so klar sagen. Ich würde jetzt aber erstmal davon ausgehen, das sind in aller erster Linie Konzentrationsprobleme, Präzisionsprobleme. Natürlich hängt das auch mit Selbstbewusstsein zusammen. Woher soll es jetzt herkommen? Bei dem einen oder anderen Spieler von der Bank, der jetzt ran musste, weil etatmäßige Kräfte gefehlt haben. Werder hat nun mal eben häufiger verloren. Da ist das Selbstbewusstsein nicht automatisch da. Aber gerade dann musst du ja mit den einfachen Aktionen erstmal versuchen, die Rückenwind zu geben. Und wenn das nicht funktioniert, also insofern, klar, es ist das einmal eins, aber du musst die Basics erstmal auf den Platz bringen. Und das geht natürlich vor allem, wenn dann alles ineinander greift, von Engagement über Präzision bis unbändigen Willen. Und wenn da nur ein Puzzleteil fehlt, naja, dafür ist es halt momentan der SV Werder Bremen und eine absolut graue Maus der Liga. Da machen wir uns nichts vor.
Ja, da bricht das Werderhaus zusammen. Tobi hat den Schiri angesprochen, der ja gestern, wie viele sagten, die Partie verpfiffen habe. Bernd aus Rheinhessen, der nimmt sich auch Sascha Stegemann vor. Hören wir mal rein.
Die erste Halbzeit fand ich, hat der Schiedsrichter ganz schön verpfiffen. Die rote Karte gegen Anthony Jung. 20 Minuten vorher ist Woltemade im Wolfsburger 16er so festgehalten worden. Und da hieß es, normaler Zweikampf auf dem Niveau normal. Ja, nur weil er zwei Köpfe größer ist als der Wolfsburger Spieler. Und dann Anthony Jung geht mit Rot runter, wo der Friedl eigentlich noch relativ nah dran war. Und Zeddy war auch schon da. Also da von Rot zu sprechen, fand ich sehr, sehr gefährlich.
Ja, und Yannick aus Hennef schreibt dazu, wie bewertet ihr zwei die Schiedsrichterentscheidung in der ersten Hälfte? Ich bin kein Freund davon, den Schiri anzugehen, besonders wenn die eigenen Leistungen nicht besonders gut waren. Aber ich fand, dass wir bis dato gut im Spiel waren. Meines Erachtens nach finde ich die rote Karte nicht gerechtfertigt. Foul okay, aber für mich ist es keine klare Notbremse. Und dann sagt er noch, die Szene, in der Zeddy klar bedrängt wird, die findet er auch nochmal auf jeden Fall gesprächswürdig. Also Malte, das nehmen wir mal alles zusammen. Wie war dein Gesamteindruck von der Leistung des Schiris? War das eine klare rote Karte für Anthony Jung oder nicht?
Also ich muss erstmal vorausschicken, ich bin auch kein großer Fan von Sascha Stegemann, ehrlich gesagt. Ich habe immer wieder festgestellt, dass der eine Spielleitung hat, die mir persönlich nicht gefällt. Gestern ging es mir ähnlich. Man kann positiv sagen, er hat erstmal viel laufen lassen auf beiden Seiten. Das kann dir gefallen oder auch nicht. Ich finde trotzdem, es wirkt alles immer ein bisschen unübersichtlich und wie so eine klare Linie ist da häufig nicht zu erkennen. Bei der roten Karte bin ich allerdings der Meinung, das ist eine. Wir haben hinterher auch nochmal Marco Friedl, der ja nun hätte eingreifen können, zumindest deuteten das die Bilder an, auch mein erster Eindruck im Stadion, direkt gefragt, was er denn dazu sagt. Und er hat gesagt, naja, so in der ersten Aktion hätte er auch gesagt, da könnte er noch was machen. Wenn er dann aber die Bilder sieht, dann hat er offen zugegeben, nee, ich wäre da wahrscheinlich nicht mehr wirklich A, rangekommen und B, der Zweikampf ist so lange okay, bis Anthony Jung den Arm um den Kollegen Behrens legt. Und dann ist es halt nun mal ein Foul. Und das musst du dann so hart irgendwie hinnehmen. Der Fehler auch da entsteht wieder vorher. Die Wolfsburger dürfen in aller Ruhe überlegen, wo sie den Ball hinspielen. Und dann genügt ein Pass in die Tiefe, um da die Unordnung herzustellen. Das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, dass du es vorher nicht hinbekommst, diese Entstehung zu unterbinden. Und Anthony Jung ist dann am Ende, der ja auch nun wirklich nicht für viele Platzverweise bekannt ist, im Prinzip die ärmste Sau. Erster Platzverweis für Werder in dieser Saison. Ziemlich bitterer Zeitpunkt, weil es dann ja wirklich so ein bisschen dahin ging.
Ja, und Jung gestern generell mit einem rabenschwarzen Tag, oder? Das war nicht
Ja,
sein
war wirklich unglücklich. Diese Souveränität, die er zuletzt in der Abwehr hatte, die fehlte so ein bisschen. Und was ich wirklich auch sehr nervig fand, war, Werder hat ja mehrmals Ecken kurz ausgeführt über Duxch und Deman. Und dann haben sie Jung angespielt und dessen Hereingaben sind ja quasi am 16er schon wieder auf irgendeinem gegnerischen Spielerkopf gelandet. Also das ist dann halt einfach zu dünn. Aber auch das war das, was Ole Werner sagte. Die Flanken sind irgendwie alle auch nicht angekommen, weil jeder Spieler irgendwie momentan nicht in der Lage ist, auf den Punkt genau das zu liefern, was gefordert ist.
Aber da nochmal zum Thema Kreativität, ne? Ich habe direkt über der Ecke gesessen, deswegen weiß ich so genau. Warum spielst du dreimal die gleiche Variante, wenn du schon die ersten beiden Male siehst, dass Jung einfach den Ball nicht reinbringt? Warum?
Ja, ich habe es auch genau gesehen und zwar aus dem Grund, weil Anthony Jung da einfach unfassbar blank stand. Also die Situation so anzugehen ist durchaus legitim, finde ich, zumal die anderen Ecken von Marvin Duxch ja auch, nennen wir es mal harmlos waren. Also die haben ja auch nicht wirklich viel eingebracht und die großartigen Kopfballungeheuer hat Werder da in der Mitte auch nicht gehabt. Dann hoffst du natürlich, dass du vielleicht mit einem Chipball in die Mitte über Anthony Jung da eher was richten kannst. Also das konnte ich schon nachvollziehen, aber spätestens nach dem dritten Versuch haben sie dann ja auch wirklich aufgegeben, weil sie gemerkt haben, es bringt so auch nichts. Also es ist alles ein bisschen unbefriedigend und es zeigt so ein bisschen, dass niemand so richtig das Patentrezept momentan in der Hand hat, um dafür für den Erfolg zu sorgen.
Ich würde gerne auch einmal auf diese Szene mit Zetti kommen, als das Tor fiel und er, wie ja hier geschrieben wurde, auch von Jannik Klar bedrängt wird. Wie hast du die Aktion gesehen?
Ja, natürlich wird er da bedrängt, aber das ist eben dann auch am Ende Bundesliga, ne? Also das ist nicht ganz sauber, sicherlich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da unbedingt sagen muss, das ist ein total irreguläres Tor. Und nach dieser Szene, das kommt ja auch noch dazu, ist der Ball ja auch noch sekundenlang unterwegs im Strafraum. Also auch da besteht noch die Chance, das zu klären. Felix Agu hat dann einerseits das Pech, dass es ihm durch die Beine geht, andererseits kommt er auch wirklich ein bisschen zu zögerlich da in den Zweikampf rein. Also man hätte das Ding auch noch unterbinden können, dass man sich dann natürlich in so einer Phase, wo gerade dieser Platzverweis war, mit dem du nicht zufrieden bist und dann diese Aktion kommt, da hoffst du dann natürlich, dass der Schiedsrichter dann für dich pfeift. Kann ich alles nachvollziehen, gerade wenn eben, wie gesagt, diese Linie irgendwie so ein bisschen kurios ist vom Unparteiischen, aber da jetzt zu sagen, das war irregulär, nee, da gehe ich nicht mit.
Also, wir machen mal einen Strich unter das Thema Schiri, denn es wäre sowieso viel zu einfach, alles auf ihn zu schieben. Dazu Absolut. War die Partie zu fehlerhaft, zu schlampig. Und ihr habt uns daher auch viele Einschätzungen geschickt, denn ihr sagt, lasst uns doch mal zusammen auf Spurensuche gehen und darüber sprechen, wo es denn genau hakt. Björn aus Oer-Erkenschwick findet, Wolfsburg war viel galliger, bissiger, mutiger. Das habe ich bei uns vermisst und so viele technische Fehler und Unzulänglichkeiten, das reicht doch nicht für die erste Bundesliga. Und ich sag's nochmal, ich weiß, ihr hört das nicht gerne, es gibt Parallelen zu 2021. Ja, warum Werder nicht bissig und gallig kann, haben wir jetzt schon teilweise besprochen, weil die Einstellung offensichtlich nicht stimmt. Wo hast du denn so die meisten technischen Fehler gesehen, Malte? Wenn ich auf deine Notenvergabe schaue, fast überall, oder?
Ja, genau. Also da bin ich dann wieder beim Passspiel und so weiter. Also das sind für mich so die eklatanten Probleme, die es da einfach gibt, dass dieser vernünftige Aufbau nicht hinhaut, weil Passstaffetten über 2-3 Stationen einfach nicht möglich sind. Und wenn der Ball dann doch mal nach vorne kommt, wird er auch viel zu schnell wieder verloren, entweder im Zweikampf oder eben, wie gesagt, auch wieder beim Abspielen. Ich würde da trotzdem noch mal kurz widersprechen. Ich fand die Wolfsburger jetzt gar nicht unterm Strich so viel galliger und besser. Da kam eine Mannschaft, die hat 11 Spiele in Folge nicht gewonnen, hatte jetzt zwar diesen Trainerwechsel von Niko Kovac auf Ralf Hasenhüttl, aber der hatte, weil Wolfsburg ja nun auch einige Nationalspieler hat, ja auch nicht wirklich den kompletten Kader zur Verfügung, um sich da jetzt so richtig einzustimmen, hat eher den Spielern vertraut, mit denen er jetzt zusammenarbeiten konnte. Und sind wir mal ehrlich, das war jetzt ja kein spielerisches Feuerwerk, was die da gebracht haben. Also die haben irgendwie das Nötigste erledigt. Offensiv fanden die eigentlich auch so wirklich gar nicht statt. Also es war ja nicht so, dass Werder da in eine Verlegenheit nach der anderen stürzte. Am Anfang gab es da diesen Lattenkopfball, aber das war es ja auch für lange Zeit. Und Werder hatte das wirklich unter Kontrolle. Also ich fand, es war ein leichtes, in Anführungszeichen, da die Punkte mit nach Hause zu nehmen, beziehungsweise zu Hause zu behalten. Also, dass die Wolfsburger da jetzt dann unbedingt die Willensstärkeren waren, das weiß ich gar nicht unbedingt. Aber vielleicht ist es dann tatsächlich am Ende der Punkt, weil Werder genau eben diesen Biss dann tatsächlich vermissen lässt. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass der Gegner das besser gemacht hat, weil die andere Mannschaft das so schlecht erledigt hat.
Ich habe die auch nicht als Wölfe gestern gesehen, sondern eher als Osterlämmer. Und wenn man sich so den Bremer Ballbesitz mal anschaut, insbesondere in der ersten Halbzeit, da wäre deutlich, deutlich mehr drin gewesen. Und das macht es ja so frustrierend, die ganze Nummer. Martin W. aus der Eifel sieht folgende Gründe für die schlechte Leistung. Der Kader ist seit Jahren in Mittelfeld und Offensive komplett falsch zusammengestellt. Es fehlt die Balance zwischen Ballsicherheit und Geschwindigkeit, klar gesagt. Es gibt kein langsameres Team in der Liga. Liga als Werder. Gerade im Mittelfeld und im Angriff fehlt es überall an Speed. So kommt man kein bisschen gefährlich in die Tiefe. Ja, Malte, Martin hebt ab auf die Zusammenstellung des Kaders. Es fehlt ihm an Geschwindigkeit. Einer, der die ja in der Regel reinbringt, ist Jinma. Der ist gestern verletzungsbedingt ausgefallen. Perspektivisch könnte ein Dingschi ab Sommer dem Bremer Spiel gut tun. Wie kommen wir denn da jetzt weiter in den letzten 7 Spielen? Was glaubst du?
Ja, genau, personell war die Situation natürlich ohnehin gestern ein bisschen angespannt. Also Justin Zinma, das nach vorne wegzuschicken, da weiß man noch nicht so ganz genau, da ist es mit der Prognose noch ein bisschen schwierig, ob er es tatsächlich bis zum kommenden Freitag gegen Frankfurt schon wieder schafft, wäre natürlich wünschenswert. Ein Spieler seiner Qualität kann Werder aktuell definitiv gebrauchen. Du hast immerhin den Vorteil, dass mit Senelin, Jens Day und Mitchell Weiser nach ihren Gelbsperren 3 Akteure zurückkommen, die definitiv in der Startelf wieder auftauchen werden, weil du gestern eben auch gesehen hast, dass dieses Loch, diese Lücke, die da entstanden ist, einfach nicht zu kompensieren ist im Moment. Da sind dann Spieler von der Bank gekommen, wobei ich explizit nochmal sagen möchte, zum Beispiel, dass ein Skelly Alvaro da guten Part gespielt hat für sein Debüt. Das kann man sicherlich noch viel, viel besser machen, aber seine Startelf-Premiere ist da absolut gelungen. Hat vieles reingebracht, was man sich auf dieser Position wünscht, war als Sechser sogar phasenweise relativ offensiv unterwegs. Ich fand auch ein Leonardo Bittencourt hat das zumindest im ersten Abschnitt noch ganz gut gemacht, war sehr intensiv gegen den Ball und hat da gut gearbeitet. Das, was man sich von mehreren Akteuren gewünscht hat, aber spätestens nach der roten Karte ist auch er dann ziemlich abgetaucht und fand nicht mehr großartig statt. Und ja, vorne ist das im Moment einfach viel zu wenig. Dann hast du einen Nick Woltemade, der zwar Bälle teilweise ganz gut festmachen kann, aber er ist halt sonst unfassbar harmlos im Moment. Das ist ja erschreckend. Also er hat ja zu Drittliga-Zeiten hat er ja wirklich reihenweise getroffen. Und er kriegt diesen, und auch viele Tore vorbereitet, und er kriegt diesen Schritt nach oben jetzt zwar spielerisch einigermaßen hin, aber er ist halt selber völlig ungefährlich und hat noch keine einzige Torbeteiligung vorzuweisen. Marvin Ducksch haben wir schon häufiger drüber geredet. Fand ich, war gestern noch sehr, sehr viel unterwegs, hat sich die Bälle ja mittlerweile im Mittelfeld selber abgeholt, weil sonst keiner bei ihm landet und die dann auch teilweise ganz gut verteilt. Wenn Nick wollte mal das Ding reinmacht, hat er den Assist und so, dann reden wir vielleicht ganz anders heute. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich ist das natürlich auch zu wenig. Die Standards sind momentan nicht effektiv genug und also da gibt es so viele Baustellen aktuell, die bearbeitet werden müssen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr diffizil.
Ja, und auch einem Ducksch fehlt es an Geschwindigkeit, ne? Der ist ja auch ein paar Mal den Ball gestern hinterhergerannt. Und
genau, du hast einfach, wenn du den Ball steil spielst, hast du momentan nicht die Alternativen. Hast du vielleicht einen Romano Schmid, der ein bisschen Speed aufnehmen kann. Der wurde ja auch 2-mal von Michael Zetterer mit einem langen Abschlag geschickt, was ich ein sehr gutes Mittel fand, ein sehr probates. Romano Schmid hat am Ende durch seine Aktion ja, oder nicht am Ende, sondern eine Viertelstunde vor Schluss auch den Platzverweis gegen die Wolfsburger rausgeholt. Aber er ist dann halt wirklich da der Einzige, der da ein bisschen Tempo aufnehmen kann. Das ist natürlich dann unterm Strich auch relativ einfach zu verteidigen, wenn du weißt, dass er derjenige ist, ja, der überhaupt ein bisschen für Tempo sorgt und die anderen beiden, naja, die wirst du schon rechtzeitig zustellen können.
Du hast jetzt Nick Woltemade schon angesprochen und teilweise schon vorweggenommen, was ich dich noch gefragt hätte. Ich möchte es trotzdem gerne reinbringen. Der hatte ja gestern wirklich die fette Chance in der ersten Halbzeit. Die hat er vertan. Und ganz grundsätzlich hat man das Gefühl, dem ist so ein bisschen der Torinstinkt abhandengekommen. Du hast es gesagt, in der dritten Liga getroffen. Und jetzt kommt da nicht mehr viel. Bernd Schumacher aus Osterholz hat dazu geschrieben, wer solche Chancen in der ersten Hälfte auslässt, der hätte gleich ohne Sturm spielen können. Ein Ducksch ist seit Wochen außer Form. Ein Woltemade ist eben doch kein Stürmer. Mehr als Bälle festmachen kann der auch nicht. Ich verstehe nicht, was die Stuttgarter sich von dem versprechen. Aber vielleicht braucht er mal einen Tapetenwechsel wie ein Stingschi, damit er auch endlich mal trifft. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich die Woche gewundert, als ich hörte, Stuttgart sei an Woltemade dran. Was sehen die in dem, was wir eventuell gerade nicht sehen?
Naja, ich glaube erstmal, dass jeder Spieler besser funktioniert, wenn du in ein funktionierendes System kommst. Das siehst du bei Ehren Dingschi, der in Heidenheim in eine Mannschaft kam, die total euphorisiert in der zweiten Liga funktioniert hat. Er war dann vielleicht das fehlende Puzzlestück, was sich alle erhofft haben, und es funktioniert. Die Stuttgarter schwärmen wir alle von, neben den Leverkusen dann in dieser Saison, was die für einen tollen Fußball spielen. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass da Nick Woltemade sicherlich seinen Posten finden kann, um da vielleicht zu helfen. In Elversberg hat er auch gut funktioniert, war natürlich auch ein anderes Niveau, und sie hoffen in Bremen halt einfach drauf, dass dieser sprichwörtliche Knoten bei ihm einfach mal platzen muss, ne? Dass du da du musst dein Tor einfach machen und vielleicht läuft es dann einfach. Du siehst auch bei der U21 macht er gute Spiele. Er ist ja nun auch noch jung, aber er braucht jetzt diesen nächsten Schritt ganz dringend. Es ist seine erste richtige Bundesliga-Saison. Hat jetzt 6 Startelf-Einsätze gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe. 23 Mal, glaube ich, insgesamt gespielt. Das sind Werte, die sind völlig vernünftig für einen, für einen Debütanten, wenn du das so willst. Aber da muss halt einfach viel mehr Impact kommen. Gerade wenn du mal die Startelf-Chance endlich hast, auf die du dich ja so freust und die du dir ja so wünschst. Unisono haben gestern Ole Werner und Clemens Fritz trotzdem betont, dass sie ihn unbedingt halten möchten. Im Prinzip die ganze Saison schon mit ihm und seinem Management da klar im Austausch sind und sagen, den Jungen möchten wir gerne halten. Im Sommer läuft der Vertrag von Nick Woltemade bekanntlich aus. Deswegen haben die Stuttgarter womöglich, wie berichtet, auch Interesse. Mhm. Es wird ganz spannend. Also noch, sagte Clemens Fritz, ist er relativ, ja, relativ entspannt, im gleichen Gemütszustand wie auch vor dieser Berichterstattung über das Stuttgarter Interesse. Macht sich da noch nicht die allergrößten Sorgen, aber Ole Werner sagte auch, also ich möchte unheimlich gern mit ihm zusammenarbeiten, das weiß er, aber entscheiden muss er es am Ende selbst.
Und das, was Bernd geschrieben hat, Woltemade ist eben doch kein Stürmer, das ist ein zu hartes Urteil für dich.
Ja, das ist mir ein bisschen zu hart. Also natürlich passt er vielleicht momentan von den Skills besser ins Mittelfeld, weil er da eben ja die Bälle besser festmachen und verteilen kann. Andererseits geht er halt auch gerne in dieses 1:1, was total gut funktioniert, wenn er sich da durchdribbeln kann. Wenn du da aber den Ball durch solche Aktionen im Mittelfeld verlierst, dann schadest du deiner eigenen Mannschaft noch viel mehr, weil natürlich der Gegner einen deutlich kürzeren Weg zum gegnerischen Tor hat, um dann selber gefährlich zu werden. Insofern, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass er ein guter Stürmer ist. Ich weiß einfach nicht, ob die Kombination mit ihm und Marvin Ducksch da vorne die richtige ist. Also die ergänzen sich nicht so, wie man sich das vielleicht wünscht. Da passt vielleicht eine andere Konstellation besser, aber die war einfach auch nicht möglich. David Kownacki verletzt, Justin Ginmar verletzt, Raphael Boré hat man sich entschieden abzugeben. Da sind nicht viele Alternativen da.
Ja, wie bitter ist das eigentlich, dass Boré jetzt weg ist? Weil genau darüber haben wir ja vor Wochen gesprochen, dass wir gesagt haben, was dir richtig um die Ohren fliegen kann, ist, dass du plötzlich verletzte Stürmer vorne hast und dann eben nicht mehr aus dem Vollen schöpfen kannst. So ein Boré hätte der Partie ja gestern wirklich gut getan. Aber den brauchen wir jetzt auch nicht weiter hinterher trauern, der ist weg.
Ja, hinterher ist man irgendwie immer schlauer. Ne? Wir haben alle gesagt, der ist mit dem Kopf schon längst in Südamerika wieder gewesen. Und deswegen ist das gut, dass das Thema vorbei ist. Ja, aufgrund seiner Qualität hätte man sagen können, naja, vielleicht hätte er noch tatsächlich in diesen knappen Spielen oder auch gestern, wo es dann 0-2 am Ende stand, noch den ein oder anderen Treffer beisteuern können. Aber eine Garantie kann dir darauf eben auch keiner geben. Und du gehst ja eigentlich davon aus, dass deine Stürmer irgendwie durchhalten. Und das ganz große Wehwehchen ist es ja bei Justin Ginmar irgendwie auch nicht, aber halt irgendwie auch kein kleines. Also du kannst das alles schwer greifen. Es ist ärgerlich, aber wie du schon sagst, also wir brauchen uns jetzt auch nicht länger drüber zu ärgern, dass es viel zu viel hätte, wenn und aber.
Lass doch lieber mal gucken, was wieder in der magischen 67. Spielminute passiert ist. Ein Wechsel, damit konnte keiner rechnen. Für Woltemade kam Nabi Keita gestern aufs Feld. Ich hatte ja das Gefühl im Stadion, da geht schon fast so ein bisschen ein Schmunzeln rum, wenn der aufs Feld kommt. Ist dann auch gleich rein mit 2 Fehlpässen, auch sonst nicht wirklich überzeugend. 2 Reaktionen haben wir zu ihm bekommen, danke dafür. Wir hören in die erste Sprachnachricht mal rein.
Nabi Keita funktioniert nicht. Und das ist einfach... Ich weiß nicht, so Carlos Alberto-Vibe, so ein maximales Missverständnis.
Ja, erstmal, das ist ein schöner Kommentar. Florin aus Ferl ist auch nicht so richtig happy mit Nabi. Sie schreibt, wenn man sich anguckt, wer heute auf der Bank saß, bekommt man kein gutes Gefühl. Und auch ein Kater war heute eher eine Last, siehe zweites Gegentor, als eine Hilfe. Und ist in dieser Verfassung nur ein Schatten seiner selbst. Ja, Malte, in der Form ist es ein ziemlich teurer Schatten, oder? Wäre Werder jetzt gut beraten, Keita ziehen zu lassen, auch aus finanzieller Sicht?
Ja, schwierig zu sagen im Moment. Also rein sportlich ist er natürlich, also früher war er mal ein Unterschiedsspieler der positiven Art, weil er einer Mannschaft helfen konnte. Jetzt ist er ein Unterschiedsspieler der negativen Art, weil er im Prinzip der gegnerischen Mannschaft mit seinen Aktionen hilft. Wie eben vor dem 0:2 mit diesem Fehlpass. Ich finde auch diese Exklusivität, über die haben wir schon häufiger gesprochen, die gibt's einfach nicht. Ich fand da noch vor dem 0:2 irgendwie so bezeichnend, dass er einen Einwurf rausholte, aber überhaupt nicht den Ball hinterher rennt, sondern darauf wartet, dass sich ein anderer Spieler den Ball dann holt. Er ist momentan keine Hilfe und Ole Werner hat gestern aber auch gar nicht nur auf Nabi Keita bezogen, aber den kann man da, glaube ich, gut mit reinnehmen. Gesagt, aufgrund unserer Personallage hat sicherlich der ein oder andere Spieler hinten rausgespielt, der sonst vielleicht gar nicht zum Zuge gekommen wäre. Und ich glaube, in der Normalbesetzung des Mittelfeldes, haben wir gerade schon drüber gesprochen, mit den Gelbsperren, wäre Nabi Keita wahrscheinlich über 90 Minuten Zuschauer gewesen. Aber natürlich rechnest du damit, wenn du zurückliest, dann bringst du halt den, der am meisten Erfahrung hat. Und ich fand da den Wechsel, kann man ja auch nochmal sagen, den Ole Werner da gemacht hat, fand ich gar nicht mal so falsch, die Idee, die dahinter steckte, vermute ich. Ich habe es gar nicht explizit mehr nachgefragt, weil mir da durch die Lappen gegangen ist. Aber Nabi Keita zu bringen und Christian Groß automatisch dazu als Absicherung quasi, in dem Wissen, dass Nabi Keita nach hinten wahrscheinlich nicht viel arbeiten wird. Und dann bringst du noch einen frischen erfahrenen Mann, der da vielleicht sozusagen den Staubsauger spielen kann. Das ist eine Idee, die theoretisch hätte aufgehen können. Wenn dann natürlich derjenige, der die Pässe nach vorne gut spielen soll, genau das eben nicht hinbekommt, dann wird es natürlich am hinten raus schwierig, gerade wenn du dann noch mal ein bisschen die Räume öffnest. Aber ich gehe da voll konform. Im Moment ist Nabi Keita keine Hilfe und wir sehen jetzt alle, warum Ole Werner ihn lange hat nicht spielen lassen, obwohl wir alle draußen gefragt haben, naja, warum spielt er denn eigentlich nicht? Also den Beweis, den gibt es leider momentan. Aha.
Und verspürst du auch Carlos Alberto-Vibes in dem Kontext? Das größte Missverständnis, seit es Werder gibt? Oder?
Die ganz bösen Zeiten, dass du das jetzt nochmal wieder rausholst. Ich versuche das immer erfolgreich zu verdrängen. Ja, das, momentan ist, also bislang ist es halt ein absolutes Missverständnis. Ne? Marco Friedl hat sich da, den haben wir gestern auch mal drauf angesprochen, wie er denn als Kapitän da vielleicht noch drauf einwirken kann. Und er sagt auch, das ist brutal schwierig. Natürlich redet er mit Nabi, alle anderen auch, die versuchen ihn ins Boot zu holen. Aber der ist natürlich gefrustet aufgrund seiner Verletzung. Dann ist er immer mal wieder draußen gewesen, dann war er wieder dran, dann spielt er nicht. Das ist natürlich eine Situation, die für ihn auch unbefriedigend ist. Und Marco Friedl sagte dann, naja, ich hoffe, dass er irgendwann wieder bei 100% ist und dann im nächsten Jahr vielleicht für uns nochmal wieder wichtig werden kann. Was eben auch zeigt, dass das Vertrauen in ihn auch innerhalb der Mannschaft momentan nicht das Größte ist. Woher soll es auch kommen? Aber wenn der Kapitän dann auch schon eher perspektivisch aufs nächste Jahr schaut, das sind alles keine rosigen Aussichten. Ich bin gespannt, ob es da wirklich weitergeht oder ob Nabi Keita dann auch einen Schlussstrich zieht. In Sachen Gehalt hat Werder sich ja damals, das wurde ja erzählt, dann schon absichern lassen und das klar leistungsorientiert vertraglich festgehalten. Also insofern geht das, glaube ich, noch einigermaßen, ihn auch weiterhin zu halten, ob es sportlich was bringt. Das ist die alles entscheidende Frage, weil wenn Nabi Keita da nicht noch mindestens 3 Schritte nach vorne macht in seiner weiteren Entwicklung, dann wird's hart. Also der braucht eine Sommervorbereitung, wo er nicht einen Tag fehlt, in der er wirklich alles mitmacht, damit er wieder auf diesen Stand, auf dieses Level kommt, was alle schon mal gesehen haben. Und das unterscheidet ihn dann vielleicht doch von Carlos Alberto. Der war immer so das ganz große Versprechen und ist danach auch nicht mehr auf die Beine gekommen. Nabi Keita hat ja zumindest nachgewiesen in der Vergangenheit, dass er richtig gute Spiele abliefern kann. Aber davon ist er halt leider momentan meilenweit entfernt. Und mir tut es auch fast ein bisschen leid, weil er wirkt unheimlich nett, sympathisch, immer freundlich, auch in den Trainingseinheiten, wenn es mal nicht für ihn läuft, in der Phase, wo er überhaupt nicht berücksichtigt wird. Ich glaube, das ist ein ganz feiner Mensch, aber für solche Sachen ist im harten Profigeschäft halt leider kein Platz. Also das ist echt brutal. Aber also rein menschlich finde ich das sehr, sehr schade, was sich da gerade abspielt.
Ja, es ist einfach eine traurige Geschichte, wenn man sich den Verlauf anschaut, aber ich entnehme deinen Worten, dass du noch nicht ganz mit ihm abgeschlossen hast und dass du sagst, wenn wir ihn hegen und pflegen, dann ist da vielleicht noch Luft nach oben und
aber
er
auch
kann zu alter Form zurückkommen.
Ich gehe da auch mit dem Kapitän, also ich rechne da frühestens in der neuen Saison mit. In dieser fehlt mir die Fantasie, dass der in den nächsten 7 Spielen jetzt noch wichtig werden kann.
Hoffentlich zieht er sich nicht irgendwie noch was zu, wenn er im Sommer schwimmen geht oder so. Ich habe immer Angst, wenn Keita sich überhaupt bewegt, ja. Also, aber gut, das war jetzt gar nicht so böse gemeint, wie es vielleicht rübergekommen ist. Aber ich habe immer das Gefühl, der ist wie so ein rohes Ei. Also so, ne, betrachtet man ihn von außen.
Ja, und ich glaube, das stört ihn auch selber am meisten. Also, dass er genau dieses Image jetzt mittlerweile hat, davon willst du natürlich als Spieler wegkommen. Und alle, wie du schon sagst, wird er im Stadion eingewechselt und wo vor einem halben Jahr wenigstens noch so eine gewisse Euphorie war, nach dem Motto, oh, jetzt könnte noch mal was passieren, ist halt jetzt so, oh, schauen wir mal, wie lange es gut geht. Und dann kommt so ein Spiel wie gestern, wo es dann halt zwar gesundheitlich gut geht, aber spielerisch halt überhaupt nicht. Und das ist das Niederschmetternde und das klebt ihm halt an und das wird er halt so schnell auch nicht los.
Ja, so Nabi Keita, den hätte man sich im Sommer ja noch aufs Trikot gepflockt. Jetzt momentan sind die Leute da eher verhaltener. Ich spreche das deshalb an. Ich habe eine Sache, eine eigene Geschichte, die ich gerne reinbringen würde. Denn meine Nachbarn haben gestern richtig einen rausgehauen. Die haben mir gestern einen Auswärtslachs geschenkt.
Oha.
Ich weiß, jetzt erstmal Stille, du bist überrascht, ich kann es verstehen, so ging es mir gestern auch, weil ich nämlich seitdem es den Auswärtslachs gibt, versuche so ein Trikot zu bekommen und gestern haben die das aus dem Hut gezaubert. Das ist aber nicht beflockt und jetzt frage ich mich, wen soll ich denn hin drauflocken, insbesondere nach der Partie gestern. Eigentlich hatte ich ja immer so die Idee, so ein Weiser hinten drauf zu tragen, das würde ich gerne tun, aber ich wollte das nur mal in die Runde werfen und euch fragen, was glaubt ihr denn, wen sollte ich flocken? Wer soll hinten drauf? Welcher Name? Schreibt uns das mal. Und während ihr darüber nachdenkt, gucken wir zweimal auf den nächsten Freitag, lieber Malte. Wir haben noch 7 Partien vor der Brust und wahrlich kein leichtes Restprogramm. Werder hat als nächstes Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart. Also alle kommen aus dem oberen Regal. Ja, da ist es an der Zeit, noch mal ein paar positive Vibes mit auf den Weg zu bringen. Einer, eine von euch schreibt, zwar nämlich anonymisiert, positiv bleiben. Die Sperrenflut dürfte jetzt vorbei sein. Skelly könnte einer für die Zukunft sein. Weiter zusammenrücken. Bayern hat gezeigt, dass Werder jeden schlagen kann. Und gegen die Top-Mannschaften hat man eh nichts zu verlieren. Also Malte, aufstehen, Krönchen richten. Damit allein wird es aber nicht getan sein. Abschließend, was braucht die Mannschaft in der kommenden Woche, um mit neuem Mindset gegen Frankfurt bestehen zu können?
Ja, eine komplett andere Einstellung, einen komplett anderen Wurf auf dem Platz. Ich bin ähnlich, würde auch den Zweckoptimismus pflegen. Vielleicht sind die kommenden Gegner tatsächlich auf dem Papier so stark, dass Werder da nur gut aussehen kann oder besser aussehen kann, weil einfach niemand erwartet, zumindest gegen Leverkusen und Stuttgart nicht, dass Werder da irgendwas holt. Da musst du auch selber nicht unbedingt das Spiel machen. Wenn dann Justin Gin mal wieder fit ist, hast du diese temporeiche Konteralternative, die da vielleicht was reißen kann. Ich weiß, das ist sehr viel Zweckoptimismus, der da irgendwie zusammenkommen muss. Ansonsten gegen Frankfurt, rein spielerisch, würde ich sagen, kann man da der Mannschaft noch am ehesten was ausrichten. Wie gesagt, wenn über 90 Minuten und im Prinzip 120% gegeben werden. Aber es ist natürlich auch in Frankfurt alles andere als ein einfaches Pflaster. Gewohnheitsmäßig sehr starke Atmosphäre im Stadion. Die Eintracht, ja, da wechseln sich gute und schlechte Leistungen so ein bisschen ab. Da weiß man nie so genau, was man bekommt, aber unterm Strich dann doch eher ein bisschen stärker. Deswegen auch da oben angesiedelt, wo Werder gerne mal hingekommen wäre. Aber ich glaube, dass es für Werder auch eigentlich nicht mehr darum geht, wer da auf der anderen Seite steht. Man sollte sich da wirklich nicht mit beschäftigen. Das Kernproblem ist, dass du deine eigenen Sachen erledigst, weil wenn du das nicht auf die Reihe bekommst, selber, da sind wir wieder beim Passspiel, da wiederholen wir uns, selber die einfachen Dinge, das Einmaleins, das Angesprochene auf den Platz zu bekommen, dann ist es völlig egal, gegen wen du da spielst.
Also, zusammenrücken und immer mit offenem Visier an die nächste Partie denken, aber nicht insbesondere daran, wo der nächste Gegner steht in der Tabelle, sondern die volle Konzentration auf die eigenen Leistungen. Vielen Dank dir, Malte Bürger. Damit schließen wir den Nachspieldeich. Wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Was bringt dir dein Ostersonntag?
Auch gar nichts Wildes, ne? Bisschen arbeiten, bisschen Familie und dann ist Ostern auch schon wieder vorbei. Dann können wir uns schon wieder auf Dominosteine und Spekulatius einstellen.
Ach, so schnell geht das bei dir. Ja, nee, wobei, du hast ja recht, die liegen ja schon im August im Handel, ne? Also von daher, bei uns gibt's jetzt erstmal Frühstück, standesgemäß mit grün-weißen Eiern. Ich habe gestern so ein paar Werder-Rauten drauf gemalt. Die haue ich jetzt gleich raus, ja? Und ja, wenn ihr noch was habt, ne? Auf dem Seelchen, auf dem Herzchen, wir sind immer für euch da. Dann schreibt uns gerne, wenn euch zwischendrin was bewegt oder umtreibt, per WhatsApp an die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Vielen Dank, dass ihr euer Öhrchen geliehen habt an diesem Ostersonntag. Und wenn ihr das gut fandet, dann lasst uns Liebe und 5-Sterne-Deluxe da. Ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Danke für euer Dabeisein. Macht weiter so. Schreibt fleißig. Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke, Malte.
Sehr gerne. Bis demnächst. Ciao.
Ciao.